Ja, ihr Lieben, wenn jetzt im Frühjahr, an so einem schönen Tag wie heute, die Sonne wieder anfängt zu scheinen, dann fangen manche Leute auch an, dass sie so zum Fenster rausgucken und feststellen, oh, die sind ganz schön dreckig, die Scheiben. Das ist interessant, gerade im Frühjahr beginnt so diese Zeit, da reizt es viele Leute zu sagen, hier, ich muss mal wieder ein bisschen sauber machen. Ja, es passiert dann, da macht man mal so das Fenster auf, es kommt so ein schöner Frühlingswind ins Haus und auf einmal kommen nette Staubwölkchen unterm Schrank hervor, die vorher nie zu sehen waren, weil sie irgendwo lagen. Und man fängt an, den Staubsauger auszupacken, zu saugen und sauber zu machen. Man fängt an, die Fenster zu putzen und alles zu reinigen und wieder schön zu machen. Ja, eine so richtig schöne Zeit für einen Frühjahrsputz. Aber wie das Leben so spielt, zumindest bei uns ist es so, da hält es nicht allzu ewig. Ja, nach ein paar Wochen, Monaten, spätestens sieht es eigentlich wieder genauso aus. Ja, der Dreck ist auf einmal wieder da, keiner weiß, wo diese Staubwölkchen herkommen, die ich erst vor 3 Wochen weggesaugt habe, und auf einmal sind sie schon wieder da. Ja, das Ganze sieht eigentlich am Ende nach einiger Zeit wieder genauso aus wie vorher. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr passendes Bild eigentlich für Menschen, die sich was vornehmen und die versuchen, ihr Leben durch eigene Anstrengung zu bessern. Wir haben jetzt mittlerweile Juni und am 1. Januar gab es ganz viele großartige Vorsätze, und wenn du Leute fragst, die sich ganz viele großartige Vorsätze am 1. Januar gefasst haben, die können im Juni schon sagen, naja, Mitte Januar war es vorbei oder vielleicht auch Februar. Die allermeisten dieser guten Vorsätze sind spätestens im Juni gestorben. Viele ambitionierte Vorsätze, die nicht lange halten und oft nur von kurzer Dauer sind. Und dabei gibt es so viele Dinge, von denen wir merken, dass wir sie eigentlich auch in der Vergangenheit falsch angegangen sind. Da muss sich keiner was vormachen. Jeder von uns kennt Situationen aus seinem Leben, in denen er sagen muss, naja, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, das zu entscheiden, dann würde ich es anders machen. Wie viele Einkäufe, wie viele Anschaffungen waren schon Fehlkäufe? Hinterher bereuen wir es, dass wir uns sowas gekauft haben und denken uns, naja, war das Geld eigentlich nicht wert? Wie viel Zeit haben wir aber auch schon mit Dingen zugebracht, die es nicht wert waren? Wir uns hinterher geärgert haben und gedacht haben, oh nein, jetzt hatte ich den ganzen Nachmittag Zeit und ich habe es eigentlich total vertrödelt oder habe es mit irgendwas zugebracht, das war nicht wert. Ich würde es anders machen, wenn ich nochmal die Entscheidung treffen könnte. Und manche mussten auch schon so bittere Erfahrungen machen, dass sie Freunde hatten, von denen sie hinterher sagen müssen, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, solche Freunde zu haben. Es waren keine guten Freunde. Manchen Leuten geht es sogar so, sie müssen einfach ein völlig verpfuschtes Leben zurückblicken. Man muss sagen, ja, hätte ich damals dieses und dieses und dieses und dieses anders gemacht in meinem Leben, dann wäre das heute auch anders und ich wäre woanders angekommen. Wie auch immer, ob es jetzt nur so Kleinigkeiten sind oder ob es große Dinge sind, von denen wir denken, naja, eigentlich würde ich es gerne anders machen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können nicht einfach sagen, naja, ich mache jetzt noch mal gestern und dann mache ich es anders. Vielleicht kann ich einen Einkauf, der wirklich nichts taugt, wieder zurückgeben. Aber viele Dinge lassen sich nicht wiederholen. Die Zeit, die ich vergammelt und vertrödelt habe, ist fort. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme es wieder zurück und fange nochmal an und treffe eine andere Entscheidung. Und all diese bitteren Erfahrungen, die hinter uns liegen, können wir nicht einfach ungeschehen machen. Sie sind da. Unser Leben geht voraus, geht voran. Und Zeit kann man nicht zurückspulen. Das geht nicht. Aber ein Blick nach vorn, das sieht, hier ist noch nichts entschieden und hier gibt es Hoffnung. Und so wendet sich an seinen Sohn. Der Vater, der viel Erfahrung hat, der viel weiß vom Leben. Und der sieht seinen Sohn und der weiß, du triffst Entscheidungen. Und wie wir heute früh in der Predigt gehört haben, manchmal sind es Nur kleine Weichenstellungen, aber sie führen in die eine oder in die andere Richtung. Es sind gerade früh im Leben oft Weichen, die gestellt werden und die weit ins Leben hinausreichen und das ganze Leben prägen werden. So kommt der Vater zu seinem Sohn und sagt, mein Sohn, ich will dir helfen. Und ich will dir helfen, dass du in deinem Leben keine so gravierend falschen Entscheidungen triffst. Ich will dir helfen auf einem Weg, auf deinem Weg, und dass dein Leben gelingt. Ich will dir helfen, was es braucht zu einem gelungenen, Gott wohlgefälligen Leben. Und so kommt dieser Vater, der seinen Sohn liebt und zeigt ihm auf alttestamentliche Weise, wie das Leben im Glauben, wie das neue Leben in Christus aussieht. In Kapitel 2, man könnte das ganze Kapitel nehmen, aber wir nehmen heute auch nur einen Abschnitt raus, fängt das so an, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, und dann kommt dieses ganze Kapitel. Mein Sohn, ich habe dir was Wichtiges mitzugeben. Hör zu. Und es ist weiser Rat deines Vaters, nicht die Fehler machen, die andere vor dir gemacht haben. Lass dich warnen. Mein Sohn, Rat ins Leben und befolge ihn, und er wird dich vor vielem, vielem Übel bewahren. Und dann finden wir hier im Buch der Sprüche immer diese Rede von der Weisheit. Und wir wissen, dass die Weisheit Christus, die Weisheit Gottes ist in Person. Und das Erste und Wichtigste, was der Vater seinem Sohn mitgibt, er sagt ihm, nimm diese Weisheit. Nimm das Leben mit Christus. Und tu Buße. Tu Buße über deine Sünde und glaube an das Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus. Und du wirst gerettet werden. Wer glaubt dein Leben mit Christus, wie wir es heute in der Predigt gehört haben, heute Morgen. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du nicht aus eigener Kraft treffen kannst, aber es liegt auch an dir. Tu Buße. Nimm Christus als deinen Herrn und Heiland in dein Leben auf. Jesus Christus, und du wirst leben. Geh vor ihm auf die Knie und lass ihn und dein Leben wird völlig neu werden. Neu durch Christus. Und hier wollen wir einsetzen in Vers 10 und 11, wo er seinen Sohn erklärt und beschreibt, wie dieses neue Leben in Christus aussieht. Wie es aussieht, dass Gott dein Leben anders macht, als es vorher war, und dich erneuert. Neu durch Christus. Hier in Vers 10 lesen wir, denn Weisheit zieht ein in dein Herz, und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Neu durch Christus. Du kannst dieses neue Leben haben, durch Christus und durch den Glauben an ihn. Und wenn du dieses neue Leben hast, dann hast du als Erstes einen neuen Hausherrn. Einen neuen Hausherrn in deinem Leben. Gott hat allen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland empfangen, eine ganz, ganz große Verheißung gegeben. Wir finden sie im Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Dort sagt er, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischendes Herz geben. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung, gerade für den neuen Bund. Wenn du an Jesus Christus glaubst, als deinen Erlöser, als deinen Heiland, wenn deine einzige Hoffnung der gekreuzigte Christus ist, dann sagt Gott, nehme ich dir dein steinernes Herz weg und gebe dir ein neues, ein fleischernes Herz. Oder wie es hier in unserem Text heißt, Weisheit zieht ein in dein Herz. Weisheit zieht ein in dein Herz. Da ändert sich was. Das bleibt nicht so wie vorher. Viele von uns sind schon mal umgezogen. Wahrscheinlich die meisten. Und das Erste, was man macht, wenn man wo Neues einzieht, ist häufig, man renoviert. Da wird gestrichen, da wird gepinselt, da wird tapeziert, da kommt vielleicht ein neuer Teppichboden rein. Und je nachdem, wie rot das Ganze ist, wo man hinzieht, da mag es auch mal nötig sein, dass ein ganzes Haus entkernt wird. Oder ganze Teile rausfliegen und komplett neu aufgebaut werden. Und so ist es auch im Leben von uns. Neu durch Christus bedeutet zuerst, dass wir einen neuen Hausherrn bekommen. Hier zieht jemand in mein Herz ein, der vorher da nicht gewohnt hat. Und ihm gehört das jetzt. Der wohnt da. Jesus selbst, die Weisheit Gottes in Person, zieht in unser Herz ein. Und als neuer Hausherr, weil es ist ja seine Wohnung, räumt er da erstmal raus, was da nicht hineingehört und gestaltet um, was er verändern möchte. Er gestaltet sich diese Wohnung so, dass sie ihm gefällt. Er tut das. Und wie es Ezekiel sagt, er macht aus diesem steinernen Herz ein fleischernes Herz. Und hier heißt es, die Weisheit zieht ein in unser Herz. Und da muss raus, was da nichts verloren hat. Warum gerade das Herz? Warum gerade das Herz? Warum ist hier von dem Herz die Rede? Warum sagt er nicht hier, zieht Weisheit ein in dein Gehirn, in deinen Kopf? Nun, die biblische Vorstellung vom Menschen ist die, dass das Herz die Schaltzentrale ist für den Menschen. Das ist der Ort, von wo aus der Mensch gesteuert wird. Alle unsere Entscheidungen, unser Wille, unsere Überlegungen, aber auch unsere Emotionen, unser ganzes Leben wird von diesem Ort aus gesteuert. Und in Kapitel 4, Vers 23 mahnt uns der Schreiber von Sprüchebuch, also Salomo, mit den Worten: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist der Ort, von wo aus das Leben hervorkommt. Aus deinem Herz wird dein Leben bestimmt. Und dort, an dieser Schaltzentrale, an dem Ort, von wo aus dein Leben regiert wird, dort zieht die Weisheit ein. Dort zieht Jesus Christus ein, durch seinen Heiligen Geist, und macht Wohnung in deinem Herzen. Und so ist der rettende Glaube eben nicht nur ein Wissen, das unseren Kopf erfüllt. Oh, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben, ich weiß, wenn ich an ihn glaube, werde ich errettet werden. Es ist nicht nur ein theoretisches, philosophisches Wissen. Es ist nicht nur ein abstraktes Lehrgebäude, das so schön alles zusammenpasst und mich intellektuell einfach befriedigt und ich finde es großartig. Es ist schön, dass es so ist. Sicher regt der lebendige, rettende Glaube den Verstand an. Ja, es ist wichtig, dass ich das weiß. Der Verstand gehört dazu. Ja, ich muss es wissen. Ohne es zu wissen, kann ich es auch nicht glauben. Aber rettender Glaube ist eben mehr als trockene Spekulation und Fruchtlosigkeit. Weisheit zieht in das Herz ein und diese Weisheit verändert das Leben. Und sie verändert das ganze Leben. Und sie erneuert dich von innen heraus. Der Herr Jesus Christus, die Weisheit Gottes in Person, macht Wohnung in deinem Leben. Und du wirst neu durch Christus. Denn er ist dein neuer Hausherr. Wozu führt das? Ein zweites. Bringt ein neues Verlangen hervor. Wenn er unser neuer Hausherr ist, wenn Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, dann verändert er dich. Und zwar von innen heraus, weil er in deinem Herzen wohnt. Und du bekommst ganz neue Wünsche. Eine ganz neue Sehnsucht. Neues Verlangen. Ja, einen neuen Geschmack. Hier in Vers 10 lesen wir, Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Die steht hier natürlich dann im Gegensatz zu dieser Torheit der gefallenen Welt. Und wie sehr sich die Werte verschieben, wie sehr sich das Leben verändert von dem Leben, das du vorher hattest. In deiner Eigensinnigkeit, ohne Christus in deinem Herzen, mit einem steinernen Herz, hin zu diesem neuen Leben, in dem Christus dein Haus hält, wo sich dein Geschmack und dein Verlangen verändert. Wie sehr sich das ändert, hat Paulus mal beschrieben im 3. Kapitel im Philipperbrief. Dort sagt er, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, und dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, und ihr gebraucht hier ein sehr derbes Wort, damit ich Christus gewinne. Alles, was mir vorher wertvoll war, um Christi willen, ist mir das egal. Es ist Müll, es ist Abfall, es ist Dreck. Was immer mir in meinem alten Leben wichtig war, ist mir jetzt auf einmal total egal. Und auf einmal wird die Weisheit und die Erkenntnis zur größten Leckerei. Ich weiß ja nicht, was euren Appetit anregt. Manche sind so Gummibärchen-Menschen, sagen, oh, lecker. Andere sagen Schokolade oder vielleicht bei diesem Wetter, eine Kugel Eis, lecker Vanille oder Stracciatella oder was auch immer. Ja, und da läuft einem schon so das Wasser im Mund zusammen. In biblischen Zeiten, wenn ihr merkt und eure Bibel mal ganz gelesen habt, merkt ihr so Worte wie Nutella kommen da noch nicht vor. Aber es gibt auch in der Bibel schon so ganz besondere Leckereien. Und das, was man so in alttestamentlicher Zeit als ganz besonders extrem lecker empfunden hat, war Honig. Honig. Das war so wie eben Gummibärchen, Eis, Schokolade, all das so, was man sich so heute so an leckeren Dingern so vorstellen kann. Und so heißt es dann in Sprüche 24, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Wabenhonig ist deinem Gaumen süß. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Oder ganz wunderschön im Psalm 119, Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig in meinem Mund. Die Worte Gottes. Und im Psalm 119 das Gesetz Gottes. Die Bibel. Das ist lecker. Süß. Mehr als Honig. Das schmeckt. Darauf habe ich Freude. Oder denkt an Jeremia, Kapitel 15, Vers 16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr der Herrscher. Es ist nicht mehr nur eine leblose Pflicht. Wenn Christus dein neuer Haushalt ist, wenn er dir neues Leben gibt, wenn er in deinem Herzen wohnt und dich mit seinem Geist erfüllt, dann ist es keine leblose, trockene Pflicht mehr, dass du betest zu ihm, dass du sein Wort liest, dass du zum Gottesdienst kommst und die Zeit in der Gemeinschaft der Heiligen verbringst. Du verwendest auf einmal gerne Zeit dafür. Und du schmeckst das und du genießt das. Das ist wie süßer Honig oder Schokolade oder Gummibärchen oder all diese leckeren Dinge. Du sagst, da freue ich mich drauf. Und du kannst es kaum erwarten, deinem Herrn in seinem Wort zu begegnen. Du kannst es überhaupt nicht mehr aushalten. Du willst unbedingt die Zeit mit ihm darin verbringen. Kennt ihr dieses sehnliche Verlangen nach Gott und der Gemeinschaft mit ihm? Kennst du dieses Sehnen nach der persönlichen stillen Zeit mit ihm? Kennst du diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft der Heiligen im Haus des Herrn? Dass du dich darauf freust, morgen ist der Tag des Herrn und endlich kann ich wieder hingehen in die Gemeinde zum Gottesdienst und ich treffe meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern und ich darf Gottes Wort gepredigt hören und ich darf in der Gemeinschaft der Heiligen Gott loben und ihn singen. Kennst du diesen geistlichen Hunger? Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns fragen, habe ich diesen geistlichen Hunger oder kenne ich ihn nur aus meiner Vergangenheit? Bin ich vielleicht lau geworden? Vielleicht hatte ich mal diesen Hunger und ich denke mir, ich wünschte mir, dass es wieder so ist. Welche Sehnsucht bringt der Psalmbeter in Psalm 42 zum Ausdruck? Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Können wir beten, was der Psalmbeter in Psalm 84 betet? Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Haben wir dieses Verlangen? Haben wir diesen erneuerten Geschmack, diesen veränderten Hunger und dieses veränderte Verlangen, dieses erneuerte Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gott, in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft der Heiligen? Freuen wir uns auf die Gebetsstunde und sagen, da will ich sein, um mit meinen Brüdern und Schwestern den Herrn zu suchen? Freuen wir uns auf den Gottesdienst und sind traurig, wenn der Tag des Herrn zur Neige geht. Nicht nur, weil ein freier Tag rum ist, sondern weil dann wieder die Arbeitswoche beginnt und wir nicht mehr im Haus des Herrn, der Gemeinschaft der Heiligen sind, sondern die nächsten Tage für auf uns gestellt sind. Das ist das neue Leben in Christus. Das ist es, was der Vater seinem Sohn mit auf den Weg gibt. Und er sagt, werde neu durch Christus. Er will dein neuer Hausherr sein. Und er gibt dir ein neues Verlangen. Einen neuen Geschmack. Aber mit ihm bekommst du auch einen neuen Beschützer. Neu in Christus bedeutet auch, dass du einen neuen Beschützer hast in deinem Leben. Durch das neue Leben im Christus bekommen wir einen neuen Schützer für unser Leben. Lass uns den zweiten Vers mit hinzunehmen. Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten. Weisheit im Herzen führt zu Besonnenheit, zu Verständnis, wie es hier heißt, für deinen ganzen Lebenswandel. Und dann geht es hier eben nicht nur um eine von außen an dich herangetragene Pflicht, sondern diese Weisheit bewacht dich von innen her und sie behütet dich von innen her. Kapitel 4, Vers 6, verlass sie nicht, so wird sie dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewahren. Kapitel 6, Vers 22 bis 24. Bei deinem Gehen leitet sie dich, bei deinem Liegen behütet sie dich. Und wachst du auf, so rede sie dich an. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnung der Zucht, dich zu bewahren vor der Frau deines Nächsten und vor der glatten Zunge der Fremden. Die Weisheit will dich behüten. Sie will dich bewahren auf deinem Weg. Und so gibt uns der Herr einen neuen Schutz. Ein Schutz vor Abwegen. Und diesen Schutz gibt er uns durch sein Wort. Durch sein Wort der Weisheit. Durch die Heilige Schrift. Im Psalm 17, Vers 4 lesen wir, beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet vor dem Weg des Gewalttätigen. Und dann auch ganz bekannt in Psalm 119, ab Vers 9, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. In Vers 104, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Und so gibt uns der Herr in seiner Gnade, wenn er unser neuer Hausherr wird und sein neues Verlangen gibt und wir voll werden von seinem Wort, auch einen neuen Schutz mit auf den Weg. Wie bewahrt der Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Wo habe ich mit dem Herrn Gemeinschaft? In seinem Wort. Was wird gepredigt? Sein Wort. Was singen wir? Gottes Wort. Warum? Gott gibt uns auf diese Weise auch etwas mit ins Leben hinein. Und er macht uns neu in Christus. Und er erneuert uns. Und er pflanzt dieses Wort mehr und mehr in unser Leben hinein und hilft uns, dass wir uns danach bewahren, vor der Sünde Abstand zu nehmen und ihm treu nachzufolgen. Wir finden einmal eine sehr schöne Beschreibung, wo König Joasch bewacht wird durch eine Leibwache. Im 2. Könige 11, Vers 11. Die Leibwächter stellten sich auf, jeder mit seinen Waffen in seiner Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken des Hauses, zum Altar, zum Haus, rings um den König herum. Und die bewachen. Passen auf, dass da nichts an ihn rankommt. Und diesen Schutz möchte uns unser Herr geben durch sein Wort, durch Weisheit und Einsicht, Verständnis und Besonnenheit. Und uns so bewahren. Bewahren vor ganz vielen törichten Entscheidungen. Und uns bewahren vor dem Weg der Sünde und des Verderbens. Uns bewahren davor, dass wir abirren. Wie? Indem wir voll werden mit seinem Wort und uns entsprechend auf seinem Weg begeben. Weisheit zieht ein in dein Herz. Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Neu durch Christus. Du hast einen neuen Hausherr, ein neues Verlangen, eine neue Sehnsucht und einen neuen Beschützer. Er behütet dich durch sein Wort. Und das Ganze führt als letztes zu einem neuen Leben, einem neuen Lebenswandel. Neu durch Christus bedeutet, dass dein Leben anders aussieht als vorher und dein Lebenswandel sich verändert. Im 2. Korintherbrief lesen wir einmal im Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wir finden diesen Wechsel von dem alten zum neuen Menschen immer wieder beschrieben in Gottes Wort. Zieht aus den alten Menschen, zieht neu an den neuen Menschen. Und so wird das ganze Leben neu. Neu durch Christus. Zuvor heißt es hier in Sprüche Kapitel 2, in Vers 4, müssen wir der Weisheit nachspüren und sie eifrig suchen, wie der Bergarbeiter nach verborgenen Schätzen sucht, ja, weil er da eine Goldmine entdeckt hat, wird da gebuddelt und gegraben. Nun, da wir sie in Christus gefunden haben, haben wir sie lieb. Jetzt ist hier in Vers 10. Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Und bevor das nicht so ist, kann die Weisheit Christus selbst auch keinen praktischen Einfluss auf unser Leben haben und unser Leben neu gestalten und unser Leben neu verändern. Und wer so von Christus erneuert wird, dessen Lebenswandel wird auch neu und unterscheidet sich von den gottlosen Menschen dieser Welt. Wer so von Christus neues Leben empfangen hat, der bleibt nicht einfach in diesem alten Leben. Ihr kennt alle den ersten Psalm, in den ersten beiden Versen. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist der Mann, der glücklich ist. Und das ist nicht jemand, der einfach sagt, ach ja, jetzt habe ich mich bekehrt und ich mache hinterher genauso weiter wie vorher, vielleicht noch schlimmer. Von diesen Leuten haben wir eben vorhin in unserer Schriftlesung gelesen, in 2. Petrus 2. Die sagen, ja, natürlich bin ich Christ, aber sie propagieren Sünde, Eigensinn, Rebellion und leben ein Leben in Gottlosigkeit, das oft an Dreck und Schande nicht zu überbieten ist. Das nicht. Wenn Christus dein Leben regiert, wenn er dein neuer Hausherr ist, wenn er dein Verlangen verändert hat, dann ändert sich auch dein Leben. Dann gibt es ganz viele Dinge, von denen du sagst, nee, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ist ja gerade so die Jahreszeit der kollektiven Besäufnisse, irgendwelche Feste überall. Denkst du, nee, das ist nicht mehr mein Ding. Da mache ich nicht mit. Oder vielleicht auch etwas zeitgemäßer, irgendwelche unanständigen oder sonst wie blöden Videos, die du zugewhatsappt kriegst. Du sagst, nee, gucke ich mir gar nicht erst an. Oder meldest dich gleich aus einer Gruppe ab, wo du ständig mit irgendwelchen Zeug zugemüllt wirst, wo du weißt, es tut meiner Seele nicht gut. Da will ich nichts mit zu tun haben. Oder vielleicht merkst du auch, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, naja, ich kann die Zeit besser nutzen, als FFH zu hören. Und vielleicht genieße ich die Stille oder höre mir gute Musik an, vielleicht ein schönes Stück von Bach oder vielleicht höre ich auch eine Predigt, je nachdem, zu was ich fähig bin. Aber ich muss nicht diese anzüglichen Dinge mir anhören und meine Sinne damit anfüllen. Es gibt so vieles. So vieles, was so dieses alte Leben gekennzeichnet hat. Was mit dem neuen Menschen nichts mehr zu tun hat. Wo du auch merkst, ja, wenn ich wirklich Christus in meinem Leben habe und er mein Leben regiert, dann kommt das beim Frühjahrsputz raus. Das hat aber auf Dauer nichts mehr meinem Herzen verloren. Das gehört ja nicht mehr hin. Das passt da gar nicht dazu. Es ist aber auch eine Gefahr verbunden. Es gibt nämlich Menschen, die leben ein äußerlich anständiges Leben. Vielleicht auch gerade, wenn du in einer Familie groß wirst, in der du gläubige Eltern hast, die dich in der Furcht des Herrn erziehen. Du wirst schon äußerlich vor vielen, vielen Dingen bewahrt und kennst sie vielleicht gar nicht. Und das kann täuschen. Täuschen über den wahren Seelenzustand. Erziehung, Bildung, hohe moralische Prinzipien, die bewahren manche vor ganz groben Sünden. Aber sie können deine Seele nicht retten. Äußerliche Gottlosigkeit kann auch durch biederen Formalismus abgelöst werden. Und manch einer ist schon vom Zöllner zum Pharisäer geworden. Er lebt kein liederliches Leben mehr, aber lebt in seiner eigenen Anstrengung, nach seinen eigenen Gesetzen und versucht alles mit eigener Kraft und eigener Mühe in seinem Leben zurechtzubiegen und sich Regeln aufzustellen und sich danach zu richten, aber ist nicht erfüllt mit Christus. Was wird es dir helfen, wenn du zweimal am Tag des Herrn zum Gottesdienst gehst und doch die Ewigkeit in der Hölle verbringst? Was hilft es dir, wenn du tagtäglich deine Bibel liest, aber Christus nicht in deinem Herzen hast? Was hilft es dir, wenn du äußerlich einen Schein der Frömmigkeit hast und innerlich doch ein steinernes Herz? Es gibt so viele Dinge, die an die Stelle ausgelebter Gottlosigkeit treten können. Manche Leute sind sozial besonders engagiert und wohltätig. Manche engagieren sich in Bildung, für Literatur, Musik, für Lebensschutz, für Freiheit. Und auf diese Weise mag man der Torheit eines verdorbenen Lebens widerstehen und doch das Herz an andere Dinge binden als allein an Gott. Und in diesen Fällen ist das falsche Lebensprinzip nicht beseitigt worden. Die Sünde, die man hinter sich lässt, schafft dann lediglich Raum für eine andere Sünde und für eine nicht minder tödliche Leidenschaft. Überlegt euch mal, wenn Paulus sagt, ich habe alles, was mir früher Gewinn war, für Dreck geachtet. Was war ihm denn Gewinn als Pharisäer? Der zu den Füßen Gamaliels nichts mehr mochte, als die heiligen Schriften des Alten Testaments zu lernen, Theologie zu studieren, sich Tag und Nacht mit Gott zu beschäftigen. Er war ein Eiferer für den Herrn. Aber er sagt, nee, das nicht. Das ist Dreck. Äußerlich gab es wohl keinen so anständigen Menschen in ganz Jerusalem wie einen Paulus. Aber er hatte Christus nicht in seinem Herzen. Nur das Herz, das durchs Evangelium geformt wird, in dem Christus wohnt und dich neu macht, das schützt uns vor diesen inneren und äußerlichen Fallen, die uns so unmerklich und doch tödlich von Gott entfremden. Diese Evangeliumsprägung beschreibt Gottes Wort so, in Römer Kapitel 6, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Bevor nicht dieses Lebensprinzip im Herzen verwurzelt ist, ist das Herz nicht auf den wahren Ruhepol, den Herrn selbst, ausgerichtet. Er will deinen Lebenswandel erneuern und radikal erneuern, nicht nur äußerlich, sondern von ganzem Herzen, neu durch Christus, mein Sohn. Das ist das Wichtigste. Das wird dich bewahren in deinem Leben. Werde neu durch Christus. Er will dein Hausherr sein. Er will dir ein neues Verlangen geben. Er wird dich beschützen. Und er wird dein Leben grundlegend verändern von innen heraus, indem er in deinem Herzen wohnt. Und ich frage dich heute Abend, wer ist der Herr in deinem Herzen? Lebst du ein eigensinniges Leben, in dem du dein eigener Herr sein möchtest? Oder regiert Christus dein Herz? Ist er der Hausherr in deinem Leben? Regiert er dein Leben? Bestimmt er dein Leben? Bestimmt er, was in deinem Herzen Platz findet und was rausfliegt? Vielleicht sitzt du da und denkst so, ja. Ja, 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 ich will Jesus nachfolgen. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich will ein Jünger Jesus sein. Aber ich bin mir nicht so sicher. Bin ich wirklich wiedergeboren? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Dann überlege einmal, was ist dein Verlangen? Sehnst du dich nach dieser herzlichen Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort? Lechzt du nach ihm wie der Hirsch nach frischem Wasser? Sehnst du dich nach dem Haus Gottes und sagst, ein Tag in den Vorhöfen Gottes ist mir lieber als tausend irgendwo anders? Ist das deine Sehnsucht? Und wenn du diese Sehnsucht in deinem Herzen verspürst, kannst du gewiss sein, der Herr tut ein Werk an dir. Wer beschützt dich vor törichten Entscheidungen? Hast du Christus in deinem Herzen wohnen, der dich durch Besonnenheit und Verständnis, durch Liebe zu seinem Wort leitet und behütet, der dich bewahrt auf deinem Weg, der dir hilft, auch als junger Mensch, deinen Weg rein zu bewahren durch sein Wort? Hast du neues Leben durch Christus? Bist du von oben geboren? Es gibt keine wichtigere Frage in deinem Leben. Bin ich ein neuer Mensch in Christus? Hat er mein altes steinernes Herz aus mir herausgerissen und ein neues Herz gegeben? Mein neuer Hausherr, der mir neues Verlangen gibt, der mich beschützt auf meinem Weg, der mein Leben grundlegend erneuert. Ich wünsche dir, dass du Christus
als deinen Herrn kennen darfst, deinen Heiland und Erlöser, der dein Leben von Grund auf den richtigen Weg bringt. Möge der Herr dir dazu Gnade geben. Amen.